D-Radio Wissen. Update.
So klang es letzte Nacht in Ferguson, Missouri. Bewaffnete Soldaten der Nationalgarde feuerten Tränengas auf Demonstranten, die Flaschen und Steine geworfen hatten. Schwer gepanzerte Fahrzeuge blockierten die Straßen, Hubschrauber kreisten über der Stadt. Seit 10 Tagen ist Ferguson im Ausnahmezustand, seit dem Tod von Michael Brown, einem schwarzen 18-Jährigen, der von einem weißen Polizisten erschossen worden war. Das ist unser Top-Thema heute im Update mit Anna Kohn.
Update.
Letzte Nacht erreichten die Proteste in der Kleinstadt Ferguson in der Nähe von St. Louis einen neuen traurigen Höhepunkt. Der Gouverneur von Missouri, Jay Nixon, der hatte gestern die Nationalgarde, eine Reserveeinheit des Militärs, nach Ferguson beordert. In der Nacht kam es dann zu neuen Auseinandersetzungen zwischen den schwer bewaffneten Soldaten und den Demonstranten. Laut der Polizei schossen die Demonstranten auf die Beamten, dabei sollen 2 Menschen verletzt worden sein. Die Polizei selbst hat aber nach eigenen Angaben keinen Schuss abgegeben. Chris King, der Chefredakteur des St. Louis American, macht Radikale von außerhalb Fergusons dafür verantwortlich, dass die Lage jetzt so eskaliert. Er sagt, eine kommunistische Gruppe sei aus Chicago gekommen und habe den Demonstranten gezeigt, wie man Molotow-Cocktails bastelt.
It came from Chicago, a communist group from Chicago. They came into the Canfield Green Apartments, they showed the kids how to make them, and they're still here, but they're not going to be here long. We're going to run them out.
Sie würden diese Gruppe aber bald wieder aus Ferguson vertreiben, erzählt King auf CNN. Außerdem versuchte die Polizei gestern, die Lage mit neuen Taktiken in den Griff zu bekommen. Die Ausgangssperre wurde gestern Nacht aufgehoben, dafür durften die Demonstranten nicht mehr stehen bleiben. 31 Menschen wurden in der letzten Nacht festgenommen, darunter waren mehrere Journalisten, auch 3 Deutsche. Er und ein deutscher Kollege seien kurzzeitig auch verhaftet worden, weil sie angeblich auf der Straße stehen geblieben waren, berichtet Ansgar Graf in der Zeitung Die Welt. Graf beschreibt, wie er auf der Straße hin und her getigert sei, um ein Foto zu machen, ohne stehen zu bleiben. Trotzdem seien er und ein weiterer Journalist festgenommen worden. Die beiden kamen nach 3 Stunden wieder frei, ein 3. deutscher Reporter ist mittlerweile auch wieder auf freiem Fuß. Mittlerweile ist auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nach eigenen Angaben das erste Mal in den USA im Einsatz. Sie hat ein Team aus 13 Beobachtern nach Ferguson geschickt. US-Präsident Barack Obama ruft währenddessen zu Gewaltverzicht auf.
Well, I understand the passions and the anger that arise over the death of Michael Brown. Giving into that anger by looting or carrying guns and even attacking the police, it undermines rather than advancing justice.
Ich verstehe die Wut, sagt er, ihr aber nachzugeben, indem man plündert oder Waffen trägt oder die Polizei angreift, das wird der Gerechtigkeit eher schaden, als sie voranbringen. Der Fall Brown bringt Obama in eine schwierige Lage. Das Rassenproblem ist ein heikles Thema für den Präsidenten.
I have to be very careful about not prejudging these events before investigations are completed.
Er dürfe keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor die Untersuchungen abgeschlossen sind, sagt Obama. Was genau passiert ist, ist schwierig zu sagen. Zusätzlich zu den örtlichen Behörden ermittelt auch das FBI den Tathergang. Laut einem Polizeibericht soll Michael Brown kurz vor seinem Tod in einen Ladenüberfall verwickelt gewesen sein. Das habe der Polizist, der ihn erschossen habe, aber nicht gewusst. Als sicher gilt, dass Brown unbewaffnet war. Laut einem ersten privaten Obduktionsbericht wurde er von 6 Kugeln getroffen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Gewalt in Ferguson ist auch Thema in den sozialen Netzwerken, besonders die Festnahme von deutschen Journalisten. Der FDP-Politiker Christian Lindner fragt, was ist nur in den USA los, dass deutsche Journalisten dort an Berichterstattung gehindert und festgenommen werden? Christopher Lauer von der Piratenpartei twittert, langsam wird diese Nummer nur noch grotesk. Wo sind wir denn? Auch der Deutsche Journalistenverband wundert sich und zitiert DJV-Sprecher Hendrik Zörner mit den Worten: USA, keine Bananenrepublik. Lore Fisch schreibt: Ban Ki-moon fordert die USA auf, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu respektieren. Die USA, wow, das war es dann wohl endgültig mit dem Vorbild. Night X hat Verständnis für die Polizei in Ferguson. Es ist wohl inzwischen angebracht, dass die Behörden mal härter durchgreifen. Solch anarchische Zustände sind untragbar, ganz egal, aus was sie resultieren. Wenn jetzt die Bürger dort schon durch die Gegend schießen, kann man das Vorgehen der Polizei nachvollziehen. Alias 777? Oha, will mir nicht ausmalen, was los wäre, wenn sich dieser Vorgang in Russland oder der Türkei ereignet hätte. Aber nein, das sind ja die tollen Amis, das war bestimmt nicht so gemeint und wir haben es falsch verstanden. Hank Hill schreibt, Die USA sind ein Land, in dem solche Vorfälle aufgeklärt werden können. In Russland, China und vielen anderen Ländern auf der Welt sieht das anders aus.
Was sonst noch wichtig war?
Eigentlich hatten Israelis und Palästinenser eine verlängerte Feuerpause bis heute Nacht um 23 Uhr vereinbart. Jetzt ist die Waffenruhe aber gebrochen worden. Vom Gazastreifen aus sind Raketen auf Israel abgefeuert worden. Das teilte das israelische Militär mit. Verletzt wurde dabei aber wohl niemand. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wies die Armee an, als Vergeltung Ziele im Gazastreifen anzugreifen. Erst gestern hatten Israelis und Palästinenser die Feuerpause, die 5 Tage dauern sollte, um 1 Tag verlängert. Im ägyptischen Kairo wurde über eine längere Waffenruhe diskutiert. Jetzt hat Israel aber seine Delegation von den Gesprächen abgezogen. Weltweit brauchen 59 Millionen Kinder Hilfe, weil sie in Krisengebieten leben. Das berichtet das Kinderhilfswerk UNICEF. Noch nie hätten so viele Kinder gleichzeitig Hilfe zum Überleben gebraucht wie im Moment. Es gäbe 4 Nothilfeeinsätze der höchsten Dringlichkeitsstufe. Im Irak, im Südsudan, in Syrien und in der Zentralafrikanischen Republik. Dazu kommen die Konflikte im Gazastreifen, in der Ukraine und die Ebola-Epidemie in Westafrika. UNICEF versorgt Flüchtlingskinder und Familien mit Trinkwasser, Nahrung und Medikamenten, baut Notschulen auf und kümmert sich um unbegleitete Kinder. In Westafrika weitet sich die Ebola-Epidemie weiter aus. An dem Virus sind mittlerweile nach neuen Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 1200 Menschen gestorben. Etwa 2200 haben sich damit infiziert. Die WHO geht aber davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen höher liegen. Vor allem in ländlichen Gebieten werden nicht alle Erkrankungen registriert. Besonders betroffen von der Ebola-Epidemie sind Guinea, Liberia, Nigeria und Sierra Leone. In der Ostukraine sind 15 Leichen geborgen worden. Aus dem Flüchtlingskonvoi, der gestern in der Nähe von Lugansk beschossen worden war. Die Toten seien Zivilisten, sagte ein Armeesprecher. Wer dafür verantwortlich ist, dass der Konvoi beschossen wurde, ist weiterhin unklar. Die ukrainische Regierung beschuldigt die pro-russischen Separatisten. Die weisen das aber zurück und beschuldigen die Armee. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute angekündigt, dass sie am Samstag in die Ukraine reisen will. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte Merkel eingeladen. Bei dem Besuch soll es um das aktuelle Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland gehen. Nächste Woche wollen sich dann Russlands Präsident Wladimir Putin, Poroschenko und EU-Vertreter treffen.
Was noch wichtig wird.
Morgen stellt die Bundesregierung ihre digitale Agenda vor. Dabei geht es unter anderem um Datenschutz und IT-Sicherheit in Deutschland. Ein wichtiges Thema ist auch die Versorgung mit schnellerer Übertragung. Nur die Hälfte der Haushalte in Deutschland hat im Moment schnelles Internet mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Megabit. Vor allem regional gibt es große weiße Flecken. Die schwarz-rote Koalition will, dass es bis 2018 eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Netz gibt. Das würde laut Schätzungen rund 20 Milliarden Euro kosten.
Und sonst in der Welt?
In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Bus und bei Luftangriffen der Armee mehr als 50 Menschen getötet worden. Der Bus wurde dem Militär zufolge in der Nähe der Grenze zu Afghanistan mit einer ferngezündeten Bombe gesprengt. Dabei gab es 6 Tote. Zu dem Anschlag bekannte sich niemand. Die pakistanische Armee hat in dem Gebiet mutmaßliche Extremistenverstecke aus der Luft bombardiert. Dabei starben laut Militär mindestens 48 Menschen. Der erneute Kampf gegen die Taliban läuft seit Juni. Seitdem haben die Streitkräfte nach eigenen Angaben mehr als 650 Menschen dort getötet. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat Oppositionschef Imran Khan einen Demonstrationszug organisiert. Er will Ministerpräsident Nawaz Sharif zum Rücktritt zwingen. Tausende Protestierende kündigten an, dass sie ins abgesperrte Parlamentsviertel vordringen wollen. In Libyen rückt die Hauptstadt Tripolis wieder stärker ins Visier der kämpfenden Milizen. Ein wohlhabendes Viertel am Stadtrand, in dem auch die Börse liegt, wurde von einer Miliz mit Raketen beschossen. Dabei starben Anwohnern zufolge mehrere Menschen. Verfeindete Milizen kämpfen auch rund um den internationalen Flughafen, der seit 3 Jahren von einer örtlichen Miliz kontrolliert wird. In Libyen gibt es nach wie vor keine nationale Armee, nur ehemalige Rebellenmilizen, die eigene Ziele verfolgen. Eine Waffenruhe zwischen den rivalisierenden Soldatengruppen ist nicht in Sicht. Im Kampf gegen Maoisten will die indische Regierung zusätzlich 2000 Paramilitärs in den Distrikt Bastar schicken. Wie die Times of India berichtet, wird das Gebiet in Zentralindien damit das am stärksten militarisierte im ganzen Land. Die Maoisten lehnen die parlamentarische Demokratie ab. Sie sagen, sie kämpfen für die Rechte der armen Landbevölkerung. Sie sind vor allem in wirtschaftlich schwachen Regionen in Ost- und Mittelindien stark. Die Kämpfe dauern seit den 60er Jahren an. Dabei sind tausende Menschen getötet worden. In Saudi-Arabien sind 4 Männer hingerichtet worden, weil sie im Besitz von Haschisch waren. In dem islamischen Königreich sind allein in den vergangenen 2 Wochen insgesamt 17 Menschen vom Staat getötet worden, die meisten durch Enthauptung. Im vergangenen Jahr waren es 79. Menschenrechtsaktivisten kritisieren, dass jeder Richter in Saudi-Arabien das islamische Recht sehr individuell auslegen kann. Einen bindenden Rechtskodex gibt es nicht. Deshalb kann es in Saudi-Arabien für ein und dasselbe Verbrechen völlig unterschiedliche Strafen geben. Vor 2 Wochen wurde ein Mann wegen Hexerei geköpft. Einzelheiten zu seinem Vergehen wurden nicht bekannt.
Wissensnachrichten.
Es gibt ja gute Küsser und richtig schlechte. Und wer ein bisschen mehr Gefühl in den Lippen ganz gut gebrauchen könnte, der sollte vielleicht Fingerübungen machen. Das legt zumindest eine neue Studie nahe. Anna Bärling aus der Nachrichtenredaktion, worum geht's da genau?
Ja, die Forscher aus Bochum und aus Lyon, die haben rausgefunden, dass wenn sich der Tastsinn der Fingerspitzen verbessert, auch die Empfindsamkeit der Lippen und der Wangen steigt. Mehr Fingerspitzengefühl sorgt also auch für mehr Gefühl im Gesicht.
Und wie genau kann man dieses Fingerspitzengefühl dann trainieren?
Richtiges Training war das eigentlich gar nicht. Es wurde nur die Haut der Versuchspersonen stimuliert. Die Spitze ihres rechten Zeigefingers wurde in einem Handschuh 3 Stunden lang mit Vibrationen behandelt. Und hinterher hat man getestet, wie gut sie 2 nebeneinander liegende Reize auseinanderhalten konnten. Dabei zeigte sich, mit dem vorher stimulierten rechten Zeigefinger konnten die Versuchspersonen den Abstand von 2 Pieksern auf der Haut sehr viel genauer bestimmen als mit dem untrainierten linken Zeigefinger.
Okay, aber was hat das jetzt mit dem Knutschen zu tun?
Ja, das war das eigentlich Überraschende an dieser Untersuchung. Die Tastschärfe, also die Empfindsamkeit der Haut, wie ich es eben beschrieben habe, hatte sich nämlich nicht nur an der rechten Fingerspitze, sondern auch an den Lippen und auf der rechten Wange verbessert.
Und wie haben die Wissenschaftler das erklärt?
Ja, sie sagen, dass das daran liegt, dass im Gehirn der Bereich, der die Sinneseindrücke aus den Fingerspitzen verarbeitet, direkt neben dem Bereich liegt, der für Wangen und Lippen zuständig ist. Wie die sich gegenseitig beeinflussen, kann man ganz gut am Beispiel einer amputierten Hand erklären. Da passiert nämlich was Ähnliches. Die Gehirnregion, die dann keine Sinneseindrücke aus der Hand mehr empfängt, bekommt Input aus den benachbarten Arealen und übernimmt auch nach und nach deren Aufgaben. Dass sowas nach Amputationen passiert, ist übrigens nicht ganz neu, aber wohl die Tatsache, dass so ein Transfer auch ohne Verletzungen einfach durch Stimulierung möglich ist. Und das wiederum könnte in Zukunft zum Beispiel bei der Behandlung von Menschen mit Hirnschädigungen ziemlich hilfreich sein.
Genau, und apropos Zukunft, Forscher suchen ja schon ziemlich lange nach dem ultimativen Tarnmantel. Und jetzt haben sie sich wieder mal was aus der Tierwelt abgeguckt, ne Anna?
Ja, und zwar beim Tintenfisch. Da gibt es nämlich Arten, die ihre Farbe ziemlich gut und ziemlich schnell an den Meeresboden anpassen können. US-Wissenschaftler haben so eine Tintenfischhaut jetzt einfach mal nachgebaut. Die besteht aus 3 Schichten. Die unterste Schicht enthält Sensoren, die die Helligkeit des Untergrunds registrieren. In der mittleren Schicht sitzt ein ganz feines Netz aus Siliziumioden, die, je nachdem, was die untere Schicht meldet, Farbkapseln in der obersten Schicht erhitzen. Und diese Kapseln wechseln dann je nach Temperatur die Farbe. Bei über 47 Grad Celsius sind sie zum Beispiel farblos, bei Zimmertemperatur dagegen eher schwarz.
Okay, und aus dieser Tintenfischhaut können wir uns dann jetzt demnächst einen Tarnmantel nähen oder wie soll das funktionieren?
Ja, also zumindest ist das Material mal biegsam. Es lässt sich also theoretisch um alle möglichen Gegenstände drapieren, auch um uns. Die Frage ist allerdings noch, ob wir uns das leisten können, also was so ein Mantel am Ende kosten würde, wie immer bei solchen Hightech-Zaubermaterialien.
Und die ethische Frage kommt vielleicht auch noch dazu. Naja, zum Schluss dann noch ein Blick auf Facebook. Das Unternehmen hat ja offenbar erkannt, dass Ironie gefährlich sein kann. Und jetzt soll es bald einen Satire-Hinweis geben. Wofür ist der denn gedacht?
Ja, der wird in den USA getestet. Und zwar für Satire-Seiten wie The Onion, was in etwa das amerikanische Pendant zum deutschen Postillon ist. Allerdings soll der Hinweis nur erscheinen, wenn Facebook selber postet. Das heißt, wenn man selbst Als User einen Onion-Artikel verlinkt, ist nichts zu sehen. Wenn aber Facebook zum Beispiel unter einem Link ähnliche Artikel empfiehlt, dann schon. Facebook entspricht damit nach eigenen Angaben dem Wunsch vieler Nutzer. Für Deutschland ist sowas allerdings noch nicht konkret geplant.
Na gut, dann müssen wir uns hier also erstmal noch weiter selbst anstrengen und rausfinden, was die Leute eigentlich ernst meinen und was nicht. Danke, Anna.
Wetter.
Viele Wolken gibt's in Deutschland heute. Immer wieder kann es etwas regnen oder gewittern. Quer durchs Land läuft aber auch ein Streifen mit besserem Wetter. Vom Schwarzwald bis nach Sachsen. Da scheint auch mal die Sonne bei 17 bis 22 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen geht es ähnlich weiter. Es bleibt wechselhaft, in einigen Gebieten mit Sonne, häufig aber mit Regen und vielen Wolken. Die Nächte werden mit 5 bis 10 Grad kalt. Am Tag liegen die Temperaturen bei 15 bis 21 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.